Danke für die Gebete für mich. Einige von euch haben ja mitbekommen, dass ich so ein wenig erkältet war. Eine ganze Reihe von Terminen habe ich diese Woche absagen müssen, weil meine Erkältung stärker war als die Gesundheit. Und von daher herzlichen Dank für all diejenigen, die im Gebet an mich gedacht haben. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich heute hier stehen kann, dass die Erkältung so weit zurück ist, dass das offensichtlich nicht problematisch ist. Von daher, wenn meine Stimme vielleicht während der Predigt einmal aussetzt, stört euch nicht dran. Nach 60 Jahren, über 30 Jahre Pastorendienst, zum ersten Mal diesen Predigttext zu predigen, das habe ich nicht gedacht. Dass es da in den Losungen noch einen Predigttext gibt, den ich wirklich noch nie gepredigt habe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist er immer durchgezwitscht. Von da habe ich mich ein wenig hingesetzt und geguckt, was steht da eigentlich, Johannes 4, wie muss man das übersetzen, all diese Dinge. Wenn es gleich darum geht, also die Hoffnung für alle Übersetzung, die ich ja mitgenommen habe, die also oben gleich erscheinen wird, Hoffnung für alle, musste sie ein wenig korrigiert werden, denn sie hat an einigen Stellen nicht hundertprozentig genau und exakt übersetzt. Von daher, wer also die Hoffnung für alle bei euch jetzt aufgeschlagen hat, wird feststellen, das sind so einige Stellen, es ist schön, wenn man eine Übersetzung hat, die so ein wenig verständlicher den Bibeltext deutlich macht, aber an der einen oder anderen Stelle muss man dann schon dann auch mal genau hingucken. Und von daher lese ich euch Johannes 4, die Verse 34 bis 54. 43 bis 54. Zwei Tage später zog Jesus weiter nach Galiläa. Denn er selbst hatte einmal gesagt, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt. Aber die Galiläer nahmen ihn freundlich auf. Sie waren während des Passafestes in Jerusalem gewesen und hatten dort alles miterlebt, was er getan hatte. Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat, komm schnell in mein Haus und heile meinen todkranken Sohn. Wenn ihr nicht immer neue Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte flehte ihn an, Herr, komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind. Geh nach Hause, sagt Jesus, dein Sohn ist gesund. Der Mann glaubte ihm und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworten, seit gestern Mittag gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da erinnerte sich der Vater, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubt dieser Mann mit allen, die in seinem Hause lebten, an Jesus. Dies war das zweite Wunder, das Jesus wirkte, nachdem er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Als Jesus nach Kana kommt, hat sich das schon längst rumgesprochen, dass derjenige, der so viele Wunder getan hat und Judäa wieder da ist. Kana ist ja die Stadt seines ersten Wunders. In Johannes 1 ist das aufgezeichnet, dass Jesus dort Wasser in Wein verwandelt. Nicht umgekehrt, sondern tatsächlich Wasser in Wein verwandelt. Und die Leute wundern sich, nachdem die Hochzeit schon mitten im Gange ist und eigentlich der ganze andere Wein verbraucht ist, dass jetzt eigentlich, nachdem sie schon so ein paar Umdrehungen im Kopf haben, jetzt der bessere Wein kommt. Jesus hatte ihn gemacht. Was für ein Wunder, unerwartet, sein erstes Wunder. Und dann waren viele natürlich, Galiläa ist eine fromme Gegend, viele waren zu den Pilgerfesten, sind zu den Pilgerfesten nach Judäa, nach Jerusalem immer wieder gegangen und hatten gehört, was dort Jesus an Wundern getan hat. In Nazareth wird er mal an den Rand getrieben und sollte den Bergabhang heruntergehen. Und es wird dann in einem Nebensatz auch gesagt, dass er nicht viele Wunder wirken konnte in seiner Heimatstadt, weil sie nicht glaubten. Galiläa war ein durchsetztes Gebiet, Glaube und Unglaube. Er kann dort nicht viel wirken. Wahrscheinlich hat Johannes deswegen das auch hier aufgenommen. In seinem Heimatland galt er nicht viel, aber sie hatten mitgekriegt, was dort in Judäa passiert war. Und von daher waren die Erwartungen schon auch sehr vielschichtig und mehrschichtig. Na, wollen wir doch mal schauen, was da kommt. Und wer da kommt? Es waren große Erwartungen. Wird Jesus wohl wieder Wunder bewirken oder nicht? Ein königlicher Beamter macht den Anfang. Ein königlicher Beamter kommt auf ihn zu und sagt, Herr, komm mit mir nach Hause, tu ein Wunder an meinem kranken Sohn. Das ist ja schon auch eine Hausnummer. Ein königlicher Beamter, der Sohn eines königlichen Beamten, das ist schon was. Es ist schon interessant, dass man feststellt, königlicher Beamter, wo sollte der sein? Der müsste eigentlich am Hof des Königs sein. Also das heißt, entweder in Jerusalem oder in Herodion oder Caesarea oder überall da, wo Herodes oder die Familie der verschiedenen Herodes-Könige ihre Höfe aufgebaut haben, aber eben nicht dort. Er ist bei seiner Familie, er ist bei seinem kranken Sohn, ob er den Job nun verliert oder nicht, er ist bei seiner Familie, es bewegt ihn, sein Sohn ist krank. Und wenn man sich sprachlich das mal anschaut, Johannes berichtet von dem Sohn eines königlichen Beamten, ganz ehrerbietig, und als der Vater dann bittet, komm doch, mein Kind stirbt. Da spürt man, dass dieser Mann zu dem Sohn, zu seinem Sohn eine ganz dichte und nahe Beziehung hat. Das ist doch mein Kind, das ist doch meine Hoffnung, das ist doch unsere Familie, das sind doch wir, das bin doch ich, das ist doch mein Kind. Kana. Kana ist im Bergland Galiläas in der Nähe von Nazareth, gar nicht weit weg. Man weiß nicht hundertprozentig, welches von den beiden Kanas es denn nun ist, in denen Jesus gewesen ist. Einmal ein, naja, sie existieren beide noch und von daher, es gibt ja immer so verschiedene Ortschaften, die verschieden gelagert sind. Aber sie sind beide im Bergland Galiläas und das galiläische Bergland ist etwa von 200 bis 500 Meter hoch. Kapernaum dagegen ist 25 Kilometer weiter und 208 Meter unter normalen Null. Das ist schon eine ganze Menge. Galiläa ist sehr unterschiedlich. In Richtung Galiläisches Meer, in Richtung See Genezareth, da geht es dann bergab. 25 Kilometer, auch der Höhenunterschied, wahrscheinlich so um die 400 Meter. Deswegen sagt der Mann auch, komm mit mir hinab nach Hause. Das ist schon eine ganze Menge. Das merkt man schon, wenn man in Richtung, ihr wisst ja, Hauptfriedhof, da wo wir wohnen, nicht? Wo soll ein Pastor auch sonst wohnen? Wenn man da die Kaiserallee und dann den Werdener Weg hochgeht, das ist schon eine Menge. Mit dem Fahrrad, ich habe es einige Male gemacht, da muss man schon strampeln. 400 Meter Höhenunterschied, da muss man dann schon. Und das 25 Kilometer, was meinst du eigentlich, wer ich bin? Zu dir nach Hause soll ich kommen, jetzt bin ich hier und dann diesen Weg. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Wundertäter oder was? Wenn ich nicht Wunder tue am laufenden Band, dann glaubt ihr ja sowieso nicht. Immer Wunder, Wunder, Zeichen und Zeichen, bei euch glaubt ja sowieso keiner. Das muss man erst mal verpacken. Da kommt ein Mann, vielleicht noch den Tränen nahe, dass sein Sohn stirbt, mein Kind stirbt doch, Herr. Und dann so eine Antwort, so eine Ohrwatschel, baff, baff. Ist Gott nicht der liebe Gott? Warum redet Jesus so mit diesem Mann, der vielleicht tatsächlich den Tränen nahe ist, der eigentlich am königlichen Hof hätte sein müssen und jetzt ist er bei seiner Familie, der sich 25 Kilometer weit aufmacht, um den Jesus zu holen und dann so eine Antwort. Wenn ihr nicht Wunder um Wunder seht, dann glaubt ihr ja sowieso nicht. Bei Jesus platzt es heraus. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Jesus handelt nicht so wie erwartet. Er ist rau. Es gibt einige wenige Bibelstellen, die machen das deutlich. Als er zu Petrus sagt, weiche hinter mich, du Satan, ist das auch nicht unbedingt freundlich. Oder als Jesus die Peitsche nimmt und im Jerusalemer Tempel aufräumt, da wird er auch den einen oder anderen getroffen haben. Manchmal ist es so, dass Gott uns querbürstet. Was denkst du eigentlich, wen du da vor dir hast? Was ist, wenn Gott nicht so handelt, wie ich will? Wenn ich bete und er macht's ganz anders oder gar nicht? Wie würdest du reagieren, wenn Jesus so mit dir umgehen würde? Der barmherzige Gott? Wir haben eben gesungen, der mit Gnade und Barmherzigkeit, all diese frommen Worte, ja, und dann so eine Ohrfeige, rechts und links, watschel, watschel, und schon hast du rote Ohren und weißt gar nicht, an was du noch glauben sollst, wenn Gott so mit dir umgeht. Oder wenn er gar nichts sagt. Kennt ihr die Situation, wo man den Eindruck hat, dass Gott gar nicht redet, dass er gar nicht da ist, meine Gebete kommen nur bis zur Decke und nicht weiter, ich erreiche ihn nicht, sonst redet er und ich höre ihn jetzt aber nicht mehr. Was ist passiert? Es gibt solche Situationen, da kann man das Handeln Gottes nicht einordnen. Da liest man in der Bibel und versteht nichts mehr. Es gibt Situationen, die bürsten uns quer. Und trotzdem ist mein Sohn krank. Es gibt solche Situationen, man muss sie aushalten. Das ist ja das Interessante an dieser Geschichte, dass der Vater das aushält, dass er sich von Jesus das sagen lässt und trotzdem dranbleibt. Und wenn Gott schweigt, bleib dran, lass nicht die Frustration über Gott und die Welt, meistens ist es ja die Kirche und die Gemeinde und das Bodenpersonal Jesu und all diese Dinge, nicht wenn Gemeinde oder Reich Gottes oder wenn Gott selber oder die Kirche so ist, dann gehe ich eben nicht mehr hin. Sowas lasse ich mir nicht bieten, das lasse ich mir nicht sagen. Es gibt genügend Situationen, wo man sagen kann, jetzt reicht's mir, jetzt ist aber Schluss, Feierabend, ich hau ab. Ja, es gibt solche Situationen. Hier ist Jesus selber derjenige, der das verursacht. Was hättest du gesagt, wenn Jesus zu dir sagt, du Satan, hau endlich ab? Boah, was für ein Wort. Das lasse ich mir vom Sohn Gottes allemal nicht sagen. Es gibt Situationen, die sind so, solche Enttäuschungen. Muss nicht ein Heiliger heilig funktionieren? Muss Gott nicht lieb sein? Ist das nicht seine Aufgabe? Wenn man dann dem Sohn Gottes gegenübersteht und er tut sowas, oder wenn man mit Gott redet und er redet nicht mit dir. Ja, es gibt solche Situationen. Dranbleiben. Jesus nimmt das einmal, macht ein Gleichnis daraus. Eine Witwe, die vor dem ungerechten Richter bittet und bittet und bittet und bittet. Und auch mit der Auslegung dieses Gleichnisses hat man ja so seine Schwierigkeiten. Wieso wird Gott verglichen mit einem ungerechten Richter, den man lange bitten und bitten und bitten muss? Warum handelt und redet Gott nicht sofort? Offensichtlich gibt es solche Situationen. In der Bibel sind einige solche Situationen benannt. Lass deine Enttäuschung nicht reagieren. Enttäuscht von Gott, enttäuscht von Jesus, enttäuscht von seinem Bodenpersonal. Jesus lässt sich dann doch bewegen. Er ist dann doch von der Barmherzigkeit gerührt. Herr, es ist doch mein Kind. Es ist nicht mehr nur der Sohn eines königlichen Beamten, der demnächst in Gold und Silber den Job seines Vaters übernimmt, sondern es ist doch mein Kind. Es ist doch die Zukunft meiner Familie. Herr, handle doch. Jesus sagt ein Wort. Dein Sohn lebt, geh. Hätte man das nicht auch ein bisschen freundlicher sagen können, ein bisschen mehr Honig um Bart? Ja, ich weiß, tut mir leid, ich hätte ein bisschen freundlicher mit dir umgehen müssen, dein Sohn, ich komme gleich. Und dein Sohn lebt, geh. Es ist kurz. Der Mann geht, er nimmt dieses Wort, hält es fest und sagt, Jesus hat es gesagt, es hat gewirkt. Kein Wort aus dem Mund Gottes, aus dem Mund Jesu hat ohne Wirkung in dieser Welt geredet. Es ist schon interessant, es ist ja eine Herausforderung an den Vater. Müsste man nicht als Wunderheiler zumindest mit dem Kranken reden oder ihn mal gesehen haben? Ist er groß, ist er klein, liegt er auf dem Bett, links herum, rechts herum? Jesus hat doch auch manchmal ein Brei auf die Augen geschmiert, hat die Leute gesegnet, ist zu den Aussätzigen hingegangen, hat sie angerührt. Müsste nicht ein Wunderheiler zumindest zum Kranken hingehen, um sich mit ihm direkt zu beschäftigen? Die anderen tun das doch auch. Es ist Johannes wichtig, dass Jesus nur ein Wort sagt und ziemlich kurz angebunden. Er beginnt ja sein Evangelium damit, Jesus ist das Wort und das Wort ward Fleisch. Und das hat alles geschaffen. Das ist ja genau das, was Johannes deutlich machen möchte. Jesus ist das Wort. Er sagt ein Wort und es geschieht. Dein Sohn lebt, geh. Es reicht. Auf der anderen Seite muss aber jemand sein, der es dann ergreift und sagt, ja, das ist das Wort für mich, ich nehme es und trage es nach Hause. Er muss die ersten Schritte gehen, der Mann. Er muss sich umdrehen und gehen. Jesus, nicht erwarten, du musst doch jetzt da hinkommen, du musst doch meine Erwartungen erfüllen, das machen doch alle Wunderheiler auch sonst. Die machen dies und jenes und Amulett und irgendwas musst du rechts und links auf die Schultern legen und irgendwie, irgendwas muss man doch machen. Ein Wort. Es geht im ganzen Kapitel 4 um das Thema Glaube. Dieses im Glauben zu ergreifen. Angefangen bei der Frau am Jakobsbrunnen, damit fängt ja Kapitel 4 an. Jesus sagt ihr alles, was in ihrem Leben geschehen ist. 6 Männer hast du gehabt und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Und dann geschieht in ihrem Leben etwas, wo sie spürt, dieser liebt mich, nimmt mich an, aber weiß doch von meiner ganzen krummen Vergangenheit. Kommt doch und seht, ob das nicht der Messias ist. Sie fängt an zu glauben, es beginnt ein Glaube in ihr und dieser Glaube sprüht auf die ganze Stadt über und sie kommen. Und dann endet dieser Text damit, dass die Stadt kommt und sagt, jetzt glauben wir nicht nur, weil du das gesagt hast, sondern weil wir selber ihn gesehen und gehört haben. Glaube ist immer etwas Persönliches, das man persönlich ergreifen muss, für sich selber nehmen muss. Ich kann nicht nur von den Erzählungen anderer leben, so wichtig sie sind. Und es ist ja ein wichtiges Thema hier in diesem Kapitel. Damit beginnt ja der Predigttext, dass das Erzählen der Leute, die in Galiläa oder von Galiläa nach Judäa gegangen sind und die Zeichen und Wunder Jesu in Judäa gesehen haben, dass die erzählen und dass die den geistlichen Grundwasserspiegel offensichtlich in Galiläa verändern. Eigentlich haben sie immer gesagt, ist das nicht der Sohn von dem Zimmermann da? Den kennen wir doch, was soll der mit Wunder? Kann ich nicht glauben. Das Erzählen von dem, was ich mit Jesus erlebt habe, verändert geistlich im Herzen von Menschen Dinge und Erwartungen Jesus gegenüber. Glaube muss wachsen, Glaube muss wieder angezündet werden. Zeugnis geben ist eine ganz wichtige Sache. Man muss den Mut haben, von dem zu berichten, was Gott mit mir und an mir getan hat. Man soll es tun. Es verändert vielleicht im Leben dessen, der dir zuhört, den geistlichen Grundwasserspiegel, die Enttäuschung, die er gestern mit irgendeinem Kirchenvertreter erlebt hat oder was. Man hört von Ferne, man hört von anderen, man fängt an, von Jesus was zu erwarten. Naja, vielleicht schafft er das doch. Glaube, und dann muss man sich 25 Kilometer auf den Weg machen von seinem Zuhause nach Kana. Denn der muss ja unter Meeresspiegel ins galiläische Bergland gehen. Das heißt, der Mann hat sich ja aufgemacht, hat gesagt, wenn die das von dem sagen, aber es ist immer noch eine Entscheidung, ich muss auch. Das Hörensagen ist eine tolle Sache und ganz wichtig. Vergiss nicht, von deinem Glauben zu reden, aber dann muss er selber gehen und er muss von unter Meeresspiegel, ist ja symbolisch, wunderschön symbolisch, unter Meeresspiegel, nicht? Wenn eine Existenz unter Meeresspiegel ist, nicht? Was kann das alles heißen? Er muss sich dann aufmachen zu Jesus nach Kana und er hat in Kana ein Wunder getan. Und Johannes nummeriert die Wunder, ich weiß es nicht. Zwei Wunder jetzt. Während im Markus und im Lukas und was weiß ich was, 100.000 Menschen und alle hat Jesus geheilt, nicht? Da hat man den Eindruck, das sind so viele hat es gar nicht in Judäa, die da wohnen. Und Johannes nummeriert die Wunder, eins und zwei. Aber er hat sein Wort gesagt. Und daraufhin haben sie geglaubt. Bei Maria, als Maria bei der Hochzeit von Kana merkt, dass der Wein ausgeht, geht sie ja auch zu Jesus, nicht? Komm, du musst da was tun, das wird peinlich hier. Sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen, was willst du von mir? Und sie sagt dann, hört, wenn er was sagt, dann tut's. Offensichtlich auch mit dem Thema Wort, wenn Jesus was sagt, dann tu es. Wenn Jesus nichts sagt, okay, es gibt Situationen, da sagt er nichts, aber wenn er was sagt, dann fang an zu hüpfen, ganz schnell. Das ist wichtig, offensichtlich ist das etwas, ein Akzent, den Johannes setzen will an dieser Stelle. Er muss sich selber auf den Weg machen. Er kann nicht nur vom Glauben anderer leben. Und er nimmt das Wort, was Jesus ihm sagt, dann ernst. Er nimmt es und geht damit nach Hause. Und auch da muss er dann die ersten Schritte gehen. Auf halbem Wege kommen ihm seine Diener entgegen. Ja, das ist in der Barmherzigkeit Gottes auch angelegt. Manches Mal schaffen wir vielleicht nicht wieder den halben oder den ganzen Weg zurück, sondern Gott muss uns an manchen Stellen zur Hälfte des Weges entgegenkommen und er tut es. Auf dem halben Weg kommen sie ihm entgegen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich muss meinen Weg gehen und Gott kommt mir sehr wohl entgegen und hilft mir auf. Und dann fragt er seine Diener, sagt mal, wann ist er denn gesund geworden? Vielleicht mit der Frage, war er schon vorher gesund oder nachher oder als er Jesus das gesagt hat oder wann ist er denn nun genau gesund? Darf man so nachfragen? Wenn Gott schon ein Wunder tut und man es fröhlich in Empfang nimmt, darf man dann nachfragen, ist das erlaubt? Oder ist das Unglaube? Nachforschen, kritische Fragen stellen, darf man das im Glauben? Oder muss man seine, vielleicht sind es nicht Zweifel, aber vielleicht ist es Neugier, einfach mal nachzufragen, ja, wann ist denn das Wunder passiert, als Jesus gesagt hat oder vorher oder nachher? Zum Glauben gehört dazu, dass man ihn auf den Realitätsgehalt überprüft. Ist da was dran an meinem Glauben? Glaube heißt nicht, dass man seinen Verstand an der Garderobe abgibt. Du musst alles glauben, was gesagt wird und wer es glaubt, wird selig und so weiter und Haken dran und nach Hause. Darum geht es nicht. Manche Sachen müssen überprüft werden. Manches, was in der Kirche und auch in der Kirchengeschichte geglaubt werden sollte, hat Gott nie gesagt. wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele in den Himmel springt oder was, nicht? So irgendwie. Dass Luther das überprüft hat, sind wir heute dankbar, dass es da weder im Himmel oder auf Erden Kästen gibt, wo man Geld reinschmeißt und irgendwelche Seelen in den Himmel oder in die Hölle kommen. Natürlich, da muss es manches überprüft werden, was im Rahmen der Kirche und Kirchengeschichte entstanden ist. Manches ist großer Kokolores. Dieser Mann fragt nach und findet, dass es genau der Moment war, wo Jesus geredet, oder die Stunde. Gut, es sind 25 Kilometer, das dauert sicherlich seine Zeit, da wird er einige Zeit dafür gebraucht haben. Die Folge des Nachforschens ist, dass die ganze Familie gläubig wird, das darf man nicht vergessen. Sie merken an dem, was der Vater mit dem Wort Jesu mitbringt und das, was wir an Erleben zu Hause erlebt haben, er ist gesund geworden, dass das deckungsgleich ist. Das führt zum Glauben der ganzen Familie. Das Nachforschen hat schon seinen Sinn. Wenn Leute wirklich prüfen können, ob das, was Gott getan hat, wirklich von ihm getan ist und dann sagen, ja, das hat er selber getan. Seitdem glaubte dieser Mann und die ganze Familie. Was wird der jetzt mit nach Jerusalem oder nach Herodion oder was auch immer, wo die ganzen königlichen anderen Beamten sind? Was wird er als Erlebnis mitgebracht haben? Du bist so fröhlich, was ist denn zu Hause passiert? Er wird geredet haben von dem, was Jesus getan hat. Herodes fragt Jesus nachher, tu doch hier auch mal ein Wunder, als er schon gefangen ist. Möglicherweise hat er von seinen eigenen Beamten gehört, was da hier und da in Galiläa und bei seinen eigenen Beamten passiert ist. Mach doch mal bei mir auch was. Vielleicht wäre Herodes an der Stelle, zumindest war er angewärmt, er war neugierig geworden. Tu doch mal ein Wunder, irgendwie, irgendwas. Glaube, nachforschen, weitererzählen. Glaube überträgt sich. Glaube wird geweckt und muss sich bewähren. Ja, achte es nicht gering, dass das, was Gott an dir getan hat, bei anderen Menschen Veränderung bewirkt. Und wenn du aus Menschenfurcht zusammengesetzt bist, dann stell dir doch vor, dass andere vielleicht darauf warten, auf die Erfahrung, die du gemacht hast. Die hören wollen, ob Gott überhaupt noch handelt. Und wissen, dass du eigentlich Angst hast, hier am Mikrofon zu stehen und ein Zeugnis von Jesus zu sagen. Aber vielleicht darauf warten, handelt Gott überhaupt noch? Achte es nicht gering, dass Gott dir manchmal Dinge zumutet. Und du sie tragen musst, bestehen musst. Und wenn man den Eindruck hat, dass Gott selber, dass Jesus selber kurz angebunden ist, bei euch glaubt ja sowieso nie jemand, wenn nicht Wunder und Zeichen passieren. Glaube wächst und reift. Und Glaube muss das, was von Jesus kommt, ergreifen, festhalten. Lass das, was Gott dir geschenkt hat, nicht sofort los, wenn es nicht gleich in Erfüllung geht. Ich weiß, dass man da vorsichtig sein muss, selbstverständlich. Ich weiß, dass es viele Kranke gibt oder manchen Kranken gegeben hat, manchen Sterbefall gegeben hat, wo Menschen im Namen des Herrn irgendein prophetisches Wort ausgesprochen haben, gesagt haben, der wird wieder auferstehen oder der wird nicht krank werden oder sterben, sondern der wird, und es ist ganz anders passiert und eine ganze Reihe von Menschen irritiert waren von dem, was da im Namen Jesu alles an prophetischen Worten gegeben wurde. Wir haben das auch erlebt in einem Sterbefall, dass Menschen gesagt haben, die junge Dame wird nicht sterben, Mutter von drei Kindern, verzweifelte Situation, Krebs, alle ärztlichen Sachen halfen nur bis zu einer gewissen Grenze und es wurde immer schlimmer und dann kamen prophetische Worte aus der Mitte der Gemeinde, die junge Frau wird nicht sterben und ist dann doch gestorben. Ich habe sie beerdigt. Was sagt man einer Familie? Was sagt man einer Gemeinde in so einer Situation? Aber wir haben auch Erfahrungen gemacht, wo Menschen, wo eine junge Frau, eine andere junge Frau in den Gottesdienst kommt und der Predigende vorne einen Nebensatz sagt und der Herr wird dich gesund machen oder wird dir deine Allergie nehmen. Und sie kommt in dem Moment rein. Und sie hat dieses Wort festgehalten und sie ist bis heute, soweit ich weiß, bis heute gesund. Sie hatte eine Mehlstauballergie, konnte ihren Beruf als Bäckerin nicht mehr, Bäckermeisterin oder Konditormeisterin sogar nicht mehr ausführen. Nicht? Guck dir einen Konditormeister an, der gegen Mehl allergisch ist. Das ist der Super-GAU. Und sie kommt in einen Gottesdienst rein, greift dieses Wort, hält es fest und ist gesund, ist dann Missionarin geworden. Nicht? So, das müssen andere Leute mitkriegen, natürlich. Es ist schwierig, wahrscheinlich manchmal sehr schwierig, den Unterschied hinzubekommen zwischen dem, was andere als prophetisches Wort sagen, weil sie es gerne hätten, und in solchen anderen Situationen ein prophetisches Wort zu hören, wo weder der Predigende die junge Dame kannte, die da gerade zum Gottesdienst reinkommt, und sie ihn auch nicht kannte. Glaube wächst. Und wir müssen das Wort Gottes, das Wort Jesu festhalten. Und wenn es in dein Herz trifft, dann halt es fest. Dann halt es fest. Bete darum, dass Gott es bewahrheitet. Glaube muss nachprüfbar sein. Und auch wenn man merkt, dass bestimmte Dinge vielleicht in eine falsche Richtung gegangen sind. Es haben einige sich dann entschuldigt, als diese falschen prophetischen Worte aus der Mitte der Gemeinde kamen und die junge Familie dann durcheinander gebracht haben. Ja, wenn der Raum dazu da ist, solche Sachen zu klären, das ist gut, das ist wichtig. Sonst bricht da etwas auseinander, was man nicht mehr zusammenkriegt. Dieser Mann nimmt das Wort Jesu, es reicht ihm. Er braucht keine Zeichen und Wunder mehr, er braucht nur das Wort Jesu und geht damit nach Hause. Wie ein Beutestück und eine ganze Familie wird darüber gläubig. Möglicherweise sogar Herodes hat davon gehört. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?